Der Giaun ist gut, sagte Roi Aal. Es ist immer eine Meisterleistung, wenn man es schafft, die Maske eines anderen zum eigenen Vorteil zu gebrauchen.
Ich habe schon des Öfteren festgestellt, dass es am besten ist, man selbst zu sein, egal wie die Dinge liegen mögen, sagte Shuden. Je mehr Masken wir zu tragen versuchen, desto verwirrender wird das Ganze.
Roi Aal deutete lächelnd ein Nicken an. Das ist wahr, langweilig vielleicht, aber wahr.
Sarene hörte den beiden nur mit halbem Ohr zu. Sie war davon ausgegangen, dass sie durch ihre Verstellung die Fäden in der Hand hielt und ihr Umfeld manipulieren konnte. Die Nachteile waren ihr bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen.
»Die Fassade ist lästig«, räumte sie ein.
Dann wandte sie sich mit einem Seufzen zurück an Shuden.
»Aber ich muss daran festhalten, zumindest in Gegenwart des Königs. Ehrlich gesagt möchte ich auch bezweifeln, dass er mich jemals anders wahrgenommen hätte, egal wie ich mich betragen hätte.«
»Wahrscheinlich habt ihr recht«, sagte Shuden. »Der König ist ziemlich kurzsichtig, was Frauen betrifft.« Bald darauf kehrte der König mit finsterer Miene zurück. Offensichtlich hatte ihm die Neuigkeit, die er soeben erfahren hatte, die gute Laune verdorben. Der Bote ergriff mit einem erleichterten Gesichtsausdruck die Flucht, und als er verschwand, sah Sarene einen Neuankömmling das Zimmer betreten. Herzog Tellri war wie gewohnt prunkvoll in Rot- und Goldtöne gekleidet und trug unzählige Ringe an den Fingern. Sarene beobachtete ihn eingehend, doch er gesellte sich nicht zu Giorn Heraten, ja, er nickte ihm noch nicht einmal zum Gruß zu. Er schien den Priester geradezu hartnäckig zu ignorieren und kam stattdessen eifrig seiner Rolle als Gastgeber nach, indem er der Reihe nach zu jedem Grüppchen seiner Gäste trat und seine Aufwartung machte.
»Ihr habt recht, Lord Roi Aal«, sagte Sarene nach einer Weile.
Roi Aal blickte von seiner Unterhaltung mit Shuden auf.
»Hm? Herzog Tellri«, sagte Sarene und nickte in Richtung des Mannes. »Da ist etwas zwischen ihm und dem Giorn.«
»Tellri ist ein unangenehmer Mensch«, sagte Roi Aal. »Ich bin nie ganz hinter seine Beweggründe gekommen. Manchmal hat es den Anschein, als wolle er nichts weiter als seine Schatzkammer mit noch mehr Münzen füllen. Dann wieder...«
Roi Aal verstummte, als Tellri auf Sarenes Gruppe zusteuerte, als habe er bemerkt, dass sie ihn musterten. Lächelnd näherte er sich ihnen, Atara an seiner Seite.
»Lord Roi Aal«, sagte er mit glatter, beinahe emotionsloser Stimme, »willkommen. Und Eure Hoheit, ich glaube nicht, dass wir einander offiziell vorgestellt worden sind.«
Roi Aal machte die beiden miteinander bekannt. Sarene vollführte einen Knicks, während Tellri an seinem Wein nippte und Nettigkeiten mit Roi Aal austauschte. Er hatte etwas erstaunlich Gleichgültiges an sich. Zwar lagen nur wenigen Adligen die Themen, über die sie sprachen, tatsächlich am Herzen, aber die meisten besaßen zumindest den Anstand, interessiert zu klingen. Tellri machte keinerlei solcher Zugeständnisse. Sein Tonfall war respektlos, allerdings nicht so sehr, dass er beleidigend gewesen wäre, und seine Haltung zeugte von Desinteresse. Abgesehen von der anfänglichen Begrüßung ignorierte er Sarene vollständig und schien sich offensichtlich überzeugt zu haben, dass sie nicht weiter von Bedeutung war. Schließlich schlenderte der Herzog von Dannen und Sarene warf ihm einen verärgerten Blick nach. Wenn es eine Sache gab, die sie nicht ausstehen konnte, dann ignoriert zu werden. Nach einer Weile seufzte sie und drehte sich wieder ihrem Begleiter zu.
»Also gut, Lord Shuden. Ich möchte mich ein wenig unters Volk mischen. Heraten hat eine Woche Vorsprung, aber Domi sei verflucht, wenn ich es dabei belasse.«
Es war spät. Shuden hatte schon vor Stunden gehen wollen, aber Sarene war entschlossen gewesen, sich weiter voranzukämpfen, hunderte Leute zu durchpflügen und wie eine verrückte Bekanntschaften zu schließen. Sie hatte Shuden dazu gebracht, sie jedem seiner Bekannten vorzustellen, und die Gesichter und Namen hatten schon bald angefangen, miteinander zu verschwimmen. Doch mit der Zeit würden sie ihr gewiss vertraut werden. Irgendwann ließ sie sich dann von Shuden zurück zum Palast bringen. Sie war mit dem Verlauf des Abends zufrieden. Trudin half ihr aus der Kutsche und wünschte ihr erschöpft eine gute Nacht, wobei er behauptete, froh zu sein, dass Ahan als Nächster an der Reihe sei, sie zu einem Ball mitzunehmen.
»Eure Gesellschaft war reizend«, erklärte er, »aber ich kann einfach nicht mit euch Schritt halten.«
Manchmal hatte Sarene Schwierigkeiten, mit sich selbst Schritt zu halten. Sie taumelte geradezu in den Palast, so schläfrig vor Müdigkeit und Wein, dass es ihr kaum gelang, die Augen offen zu halten. In der Eingangshalle hallte lautes Rufen wieder. Sarene runzelte die Stirn und bog um eine Ecke, wo Mitglieder der königlichen Wache hin und her eilten, einander anbrüllten und auf diese Weise an ihren Nerven zerrten.
»Was ist denn hier los?« fragte sie und hielt sich den Kopf.
»Diese Nacht ist jemand in den Palast eingedrungen«, erläuterte ein Wächter, »hat sich geradewegs durch die königlichen Gemächer geschlichen.«
»Ist jemand verletzt?« fragte Sarene, die auf einmal in Sorge war.
Iadon und Eschen hatten das Fest Stunden vor Schuden und ihr verlassen.
»Domi sei Dank, nein«, sagte der Wächter.
Dann wandte er sich zwei Soldaten zu.
»Bringt die Prinzessin auf ihr Gemach und bezieht vor der Tür Wache«, befahl er. »Gute Nacht, Eure Hoheit. Macht euch keine Sorgen, sie sind längst fort.«
Sarene seufzte angesichts der Wächter, die herumschrien und geschäftig hin und her eilten und deren Rüstungen und Waffen klirrten, während sie in regelmäßigen Abständen durch die Gänge hasteten. Sie bezweifelte, dass sie bei all dem Lärm eine gute Nacht haben würde, ganz egal, wie müde sie war. Nachts, wenn alles zu einheitlichem Schwarz verschmolz, konnte Hyrathen beinahe die Pracht von Elantris erahnen. Als Silhouetten vor dem sternenbevölkerten Himmel warfen die heruntergekommenen Gebäude ihren Mantel der Verzweiflung ab und wurden zu Erinnerungen. Erinnerungen an eine Stadt, die mit Geschick und Sorgfalt erschaffen worden war, eine Stadt, in der jeder einzelne Stein ein kleines Kunstwerk war. Erinnerungen an Türme, die in den Himmel aufragten, gleich Fingern, die die Sterne berührten, und an Kuppeln, die sich wie ehrwürdige Hügel inmitten des Stadtbildes erstreckten. Aber es war alles nur eine Illusion. Unter der ganzen Erhabenheit waren nichts als Ruinen, eine ekelhafte Wunde, die nun offen klaffte. Wie leicht es doch war, Ketzereien zu verkennen, wenn sie golden glänzten. Wie einfach es gewesen war, anzunehmen, dass äußerliche Stärke von innerer Rechtschaffenheit zeugte.
»Träum weiter, Elantris«,
flüsterte Hyrathen und begann seinen Spaziergang oben auf der großen Mauer, die die Stadt umgab.
»Erinnere dich an das, was du einst gewesen bist, und versuche, deine Sünden unter der Decke der Dunkelheit zu verbergen. Morgen wird die Sonne aufgehen und erneut wird wieder alles offen zutage treten.«
»Milord, habt ihr etwas gesagt?«
Hyrathen drehte sich um. Er hatte den Wächter mit dem schweren, an die Schulter gelehnten Speer und der fahlen, beinahe niedergebrannten Fackel kaum wahrgenommen, als dieser auf der Mauer an ihm vorübergegangen war.
»Nein, ich habe nur etwas vor mich hingeflüstert.«
Der Wächter nickte und drehte weiter seine Runde. Allmählich waren sie an Hyrathens Gegenwart gewöhnt. Im Laufe der Woche war er beinahe jede Nacht hergekommen und gedankenverloren auf der Mauer umhergewandert. Zwar war er heute aus einem besonderen Grund hier, aber auch sonst kam er des Nachts, einfach um allein zu sein und nachdenken zu können. Hyrathen war sich selbst nicht sicher, was ihn zu der Stadt hinzog. Teilweise war es Neugier. Er hatte Elantris nie auf dem Gipfel seiner Macht erlebt und konnte sich nicht erklären, wie etwas, selbst eine derart herrliche Stadt, wiederholt Fjordens Ansturm, hatte standhalten können, erst in militärischer und dann in theologischer Hinsicht. Abgesehen davon empfand er eine gewisse Verantwortung gegenüber den Menschen, oder was immer sie waren, die in Elantris lebten. Denn er benutzte sie und hielt sie als Feindbild empor, um seine Anhänger zu vereinen. Er fühlte sich schuldig. Die Elantrier, die er bisher zu Gesicht bekommen hatte, waren keine Teufel, sondern arme Wesen, die von einer Art schrecklicher Krankheit befallen waren. Sie hatten Mitleid und keine Verdammnis verdient. Trotzdem würden sie als seine Teufel herhalten müssen, denn er wusste, dass dies der einfachste und harmloseste Weg war, um Arelon zu vereinen. Wenn er das Volk gegen die Regierung aufhetzte, wie er es in Duladel getan hatte, würde es Mord und Totschlag geben. Seine derzeitige Methode würde zwar auch zu einem Blutbad führen, aber er hoffte zu einem weitaus kleineren.
»Oh, welche Bürden wir im Dienste deines Reiches auf uns nehmen müssen, Lord Yadet«,